Erste Station unserer heutigen Sendung ist die U-Bahn-Station Pilgramgasse. Ich begrüße hier Frau Nicole Gröll vom Diözesanarchiv der Erzdiözese Wien. Frau Gröll, der Grund, warum wir uns hierher begeben haben, ist der Brückenheilige, der heilige Nepomuk, der zwar hier nicht direkt auf der Brücke ist, ein wenig versetzt hier im Grünen, aber er hat eine große Bedeutung.
Genau, also wir befinden uns an der rechten Windseile an der Pilgrimbrücke, direkt in der Nähe der derzeit laufenden U-Bahn-Arbeiten, der U4. Und direkt neben uns steht eine der vielen, der zahlreichen Johannes-Nepomuk-Statuen, die man verteilt im ganzen Stadtgebiet Wien finden kann. Wie sieht er aus, der Johannes Nepomuk? Er trägt, wie meistens, wie üblich in der Ikonografie dieses Heiligen, seine Chorherrentracht mit Hut und in den Händen hält er ein Kruzifix. Und sehr oft hat er auch einen Heiligenschein, also einen Strahlenkranz mit Sternen dabei. Also das ist auch in dem Fall hier schön zu sehen. Er befindet sich direkt oder fast direkt an der Pilgrimbrücke. Das passt auch sehr gut zu diesem Heiligen, denn er gilt eben als der Brückenheilige, der Heilige, der für Übergänge zuständig ist, für die gute Passage, also für den guten Übergang über den Wienfluss in diesem Fall. Er ist auch der Heilige, der generell an Stellen zu finden ist, die mit Wasser zu tun haben. Also an der Donau, an ehemaligen Donauarmen zum Beispiel, würde man auch immer wieder Johannes Nepomuk-Statuen oder auch Kapellen finden, immer noch im heutigen Stadtbild.
Johannes Nepomuk, und da sind wir schon beim Namen, stammt ja aus Böhmen und eigentlich hieß er Johannes Welflin.
Eine historische Figur, die ins 14. Jahrhundert zurückgeht. Johannes Welflin, der als Geistlicher dann im Erzbistum Prag tätig war und es bis zum Generalvikar in seinem Erzbistum, in seiner Erzdiözese Prag gebracht hat. Und dann aber in verschiedene politische Streitereien zwischen dem damaligen böhmischen König Wenzel und dem Erzbischof von Prag geraten ist und aus diesem Grund beim König Wenzel eben sich nicht unbedingt beliebt gemacht hat und noch, also es ist noch schlimmer gekommen für den Johannes Nepomuk. Er ist gefoltert worden und er ist dann zu Tode gekommen durch einen Sturz, einen ja, gewaltsam hervorgerufenen Sturz von einer Moldaubrücke in Prag. Ist dann schon Ende des 17. Jahrhunderts spätestens zu einem ja, Nationalheiligen Böhmens eigentlich geworden und ist im Veitsdom in Prag begraben und gilt als Märtyrer in der katholischen Kirche.
Sein Martyrium hat damit zu tun, da gibt es Überlieferungen, dass er ein Beichtgeheimnis für sich behalten hat, das der König wissen wollte.
Darin, wo er sich eben besonders ausgezeichnet hat, der Johannes Nepomuk, ist, dass er das Beichtgeheimnis gewahrt hat, keine Informationen eben preisgegeben hat und aufgrund dessen dann eben aus der katholischen Sicht das Martyrium erlitten hat. Interessant auch für die Darstellung des Johannes Nepomuk, weil er gelegentlich auch dargestellt wird mit einer Hand vor dem Mund, also als Zeichen dafür, dass er das Beichtgeheimnis eben gewahrt hat.
Wir werden uns dann ja noch auf einen anderen Schauplatz in Wien begeben, der mit Johannes Nepomuk zu tun hat. Aber sehr oft sieht man ihn ja am Land draußen, außerhalb Wiens, in Niederösterreich, auf sehr vielen Brücken, auch in anderen Bundesländern ist er natürlich zugegen und natürlich besonders auch in Böhmen und Mähren.
Richtig, also er ist der Nationalheilige Böhmens schon seit Ende des 17. Jahrhunderts. Und der Grund, warum er dann auch in den österreichischen Landen sozusagen einen solchen Aufschwung erlebt hat, war, dass er unter Kaiser Karl VI. 1729 heilig gesprochen wurde und dass fortan die Habsburger auch in den österreichischen Landen einen regelrechten Johannes-Nepomuk-Kult betrieben haben eigentlich, also der sich darin geäußert hat, dass eben Kapellen, Statuen zu Ehren des Heiligen errichtet wurden und dass zum Beispiel auch Nepomuk-Andachten abgehalten wurden. Also es ist ein Heiliger, der sehr stark mit dem Barockkatholizismus in Verbindung steht und der eben von den Habsburgern direkt gefördert wurde und einen großen Teil eigentlich dieser öffentlichen katholischen Repräsentation eigentlich ausgemacht hat. Und deswegen auch in der Stadt Wien, aber auch in den Bundesländern auch omnipräsent ist.
Wer jetzt nach den spannenden Betrachtungen von Nicole Kröll Interesse hat, diese Nepomuk-Statue zu sehen, der muss sich hier aufmachen eben zur Pilgramgasse, zur U-Bahn-Station Pilgramgasse und geht dann über die Kreuzung und dann sieht man ihn in diesem kleinen Park, aber es findet sich kein Schild dazu, aber ich würde meinen, Frau Kröll, er ist unübersehbar.
Er ist unübersehbar, er steht ziemlich direkt an der Pilgrambrücke. Das heißt, man kann ihn eigentlich nicht verfehlen, genau.
Unser zweiter Schauplatz in Bezug auf den heiligen Johannes Nepomuk befindet sich ebenfalls in Wien-Margareten an der Ecke Schönbrunner Straße, St. Johann Gasse bzw. daneben der Bruno-Kreisky-Park. Frau Kröll, wir sind hier bei der Hunsturmer Linienkapelle, die eben mit dem heiligen Johannes Nepomuk zu tun hat.
Es handelt sich um eine kleine Kapelle zu Ehren des Johannes Nepomuk, ein barocker Bau aus dem 18. Jahrhundert, der eben ganz typisch ist für die ursprünglich auch recht zahlreichen Kapellen, die für den Johannes Nepomuk vor allem im 18. Jahrhundert errichtet wurden.
Der Schauplatz eben hier hat ja auch historischen Wert.
Die Bezeichnung Linienkapelle rührt daher, dass auf dem Areal, wo wir uns gerade befinden, ursprünglich der sogenannte Linienwall verlaufen ist. Eine Anlage, die unter Kaiser Leopold I. gebaut wurde. Und zwar der Anlass waren die Einfälle der Korruzen oder die Bedrohung der Korruzen aus Ungarn, die den Kaiser eben dazu veranlasst haben, die Stadt Wien noch einmal zu befestigen. Dieser Linienwall wurde tatsächlich in Form eines Walls und eines Grabens angelegt und über den Graben drüber mussten natürlich auch Brücken gebaut werden und an der Stelle kommt der Johannes Nepomuk hinzu, der als Brückenheiliger ja auch für den guten Übergang über Brücken generell zuständig ist und also auch bei diesen Übergängen über den Linienwall, über den Graben positioniert wurde. Der Linienwall, eben ursprünglich als Verteidigungswall gebaut, hat dann im Laufe der Zeit seine Funktion geändert, insofern als er nicht mehr als Verteidigungswall gedient hat, sondern als Mautgrenze und als Steuergrenze. Das heißt, Waren, vor allem auch Lebensmittel, die aus dem Umland in die Stadt Wien hinein transportiert wurden, mussten an Durchgängen durch den Linienwall, dafür mussten Gebühren entrichtet werden. Dazu wurden dann auch eigene Gebäude, also Verwaltungsgebäude errichtet, die sogenannten Linienämter, wo eben die Gebühren, die Mauten zu entrichten waren. Das war auch der Grund, warum die Gasthäuser außerhalb des Linienwalls günstiger waren als die innerhalb des Linienwalls, weil eben außerhalb diese Steuer nicht eingehoben wurde. Bei diesen Linienämtern haben sich dann eben auch die Kapellen, die Johannes-Nepomuk-Kapellen befunden. Das heißt, die Idee war auch, dass die hinein- und hinausfahrenden Leute an diesen Punkten stehen bleiben konnten und auch die Nepomuk-Kapellen besuchen konnten.
So gesehen wurde der Johannes Nepomuk ein wenig säkularisiert, etwas, was man auch heute bemerkt, denn wenn Sie hierher kommen zur Kapelle, werden Sie eine Statue des heiligen Florian sehen, des heiligen Christophorus und des heiligen Jakob, aber keinen Johannes Nepomuk. Blickt man in die Kapelle hinein, was möglich ist, weil eine Glaswand ist, merkt man, die wird nicht sehr oft geöffnet sein. Aber der Blick hinein lohnt auf jeden Fall.
Was auch noch im Zusammenhang mit speziell dieser Johannes Nepomuk-Kapelle am Hunsturm interessant ist, ist, dass sie die einzige noch erhaltene Kapelle ist, die sich tatsächlich am ursprünglichen Ort befindet. In den meisten Fällen ist es nämlich so, dass aus städtebaulichen Gründen sowohl die Johannes-Nepomuk-Statuen als auch die Kapellen verschoben wurden. Also wirklich in den allermeisten Fällen, zum Beispiel die Schanzelkapelle im zweiten Bezirk, also am Donaukanal auf der Seite des zweiten Bezirks eben, hat sich ursprünglich auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Seite der Stadt befunden. Aber eben auch aus Gründen des Baus der Stadtbahn wurde sie auf die andere Seite hinüber transferiert. Also gibt es viele Beispiele dafür, dass eben kirchliche Einrichtungen, Heiligtümer oder eben Statuen von Heiligen sich heute an ganz anderen oder an anderen Orten befinden als ursprünglich.
Aber ich glaube, wir sind uns einer Meinung, Frau Gröll. Das Gute und Schöne ist, dass der Johannes Nepomuk in Wien noch seinen Platz findet.
Ja, in der Tat. Und zwar gibt es eigentlich in jedem Bezirk mindestens eine Statue, wenn nicht mehr, die den Johannes Nepomuk zeigt. Zumeist eben an Orten, die mit Wasser zu tun haben. Also in dem Fall befinden wir uns hier am Windfluss, aber auch an der Donau, beziehungsweise eben am schon erwähnten Donaukanal. Und auch eine spannende Sache an ehemaligen Donauarmen, die als solche nicht mehr existieren, gibt es zum Teil auch noch Johannes Nepomuk-Statuen. Also zum Beispiel im 22. Bezirk am Kagranerplatz gibt es eine Johannes Nepomuk-Statue, die auch darauf hinweist, dass sich in der Gegend eben Donauarme befunden haben, die dazu veranlasst haben, eben diesen Brückenheiligen dort aufzustellen, um vor drohendem Hochwasser zu schützen.
Nicole Gröll vom Diözesanarchiv der Erzdiözese Wien. Ich sage danke für die Informationen zum heiligen Johannes Nepomuk. Thank you. Wien Innenstadt, Kurrentgasse 2. Hier ist ein Kleinod kirchlicher Natur, nämlich die Stanislauskapelle. Sie hat mit dem heiligen Stanislaus Koska zu tun. Jesuitenpater Michael Zacherl war so nett, hier die Türe zu öffnen. Er ist so etwas wie der Kustos dieser kleinen Kapelle. Und diese Kapelle ist von 13. bis 20. November zugänglich. Hier gibt es auch jeden Tag einen Gottesdienst. Und Pater Zacherl, wir werden uns in das Innere der Kapelle begeben und Sie werden uns einiges dazu erzählen. Wir betreten hier einen barock anmutenden Raum, würde ich sagen. Pater Zacherl, was hat es mit dieser speziellen Kapelle auf sich?
Ja, diese Kapelle ist ursprünglich der Wohnraum des heiligen Stanislaus gewesen, der hier in Wien mit seinem Bruder Paul in die Schule gegangen ist. Zunächst einmal ins Internat dort, aber das wurde dann geschlossen und so mussten sie in der Umgebung Quartier suchen. Er und sein Bruder und auch andere Polen haben hier in diesem Haus Quartier gefunden.
Der heilige Stanislaus Koska stammt aus Polen, kam aber eben nach Wien.
Seine Eltern suchten einen günstigen Platz, wo die beiden Söhne weitergebildet werden könnten. Und so war zunächst einmal Wittenberg als eine Möglichkeit und dann Wien. Sie zogen Wien vor, wo die Jesuiten erst vor 10, 12 Jahren mit einer Schule begonnen hatten. In der Gegend von der Kirche am Hof war diese Schule und auch ein Internat zunächst einmal, das aber dann von Maximilian II. Wieder weggenommen worden ist. Und so mussten viele, die von auswärts kamen, ein eigenes Quartier suchen. Hier in der Kurrentgasse war das natürlich ganz angenehm, der Schulweg nur 50 Meter und so waren sie hier einquartiert in diesem Haus.
Was weiß man denn historisch, wie hier der Straßenverlauf war? Man kommt heute eigentlich gut über den Graben hierher und dann in eine Seitengasse der Kurrentgasse. Wie sah das Wien damals aus?
Es ist die Steindlgasse, in der man auch in dieses Haus hineinkommt. Es war ganz ursprünglich, also Jahrhunderte davor, war es sozusagen ganz an der Grenze des Judenviertels.
Stanislaus Koska wollte Jesuit werden, aber das war nicht einfach für ihn.
Er wollte Jesuit werden, er hat auch durch Erscheinungen der Gottesmutter sehr stark den Hinweis bekommen und er hat sich an die Mitbrüder gewandt, die aber es nicht riskieren wollten, ihn aufzunehmen, weil sie wussten, dass sein Vater ganz strikt dagegen gewesen ist.
Was galt es dann für ihn zu tun?
Er hat die Empfehlung bekommen, nach Süddeutschland zu gehen, um dort Petrus Canisius, der dort Provinzial war, zu treffen und dort das Noviziat zu beginnen. Er ging dann auch diesen weiten Weg, circa 500 Kilometer, muss man sagen, und ist dort angekommen, ist in seinem Beruf geprüft und für echt befunden worden, hat aber auch von dort her gesehen, befürchtet, dass der Vater seinen Einfluss geltend machen könnte. Und so bat er, weitergehen zu dürfen bis nach Rom.
Wie ging es dann für ihn weiter?
Er ist mit zwei anderen Mitbrüdern, die noch in Ausbildung waren, diesen weiten Weg von 1000 Kilometer etwa gegangen und wurde dort dann vom damaligen General, dem heiligen Franz Borcher, ins Noviziat aufgenommen.
Stanislaus Koska war aber nicht gesund.
Er war in der Zeit, wie er in Wien war, ist er sterbenskrank geworden, hat in seiner Krankheit gebeten, dass er noch einmal die heilige Eucharistie empfangen könnte. Nun hat dieses Haus aber damals einem Protestanten gehört und die Protestanten und die Katholiken waren ja ziemlich im Gegensatz damals und so war es unmöglich, dass ein Priester, noch dazu mit Eucharistie, das Haus betreten kann. Er konnte nicht mehr das Haus verlassen. Und so hat er sich an die heilige Barbara gewandt, die für solche Fälle zuständig war offensichtlich. Und auf ihre Fürsprache ist ihm tatsächlich durch Engelshand die heilige Kommunion gereicht worden. Das ist ganz besonders im Altarbild dargestellt.
Seit wann ist hier diese Kapelle eingerichtet, Pater Michael Zacherl?
Diese Kapelle ist so, wie sie sich jetzt befindet, im Jahr 1742 von einer gewissen Barbara Koller von Mohrenfeld so gestaltet worden, mit vielen Blumenbildern an den Wänden, im Rokoko-Stil mit sehr viel Vergoldungen und Engelsdarstellungen und Stuckatur.
Eben, es fallen auf der Seite sehr stark diese Blumengemälde auf. Pater Michael Zacherl, Stanislaus Kostka ist ein Heiliger, der besonders für Polen bekannt ist.
Ja, er ist Patron von Polen. Die Polen feiern ihn zwar nicht auch am 13. November, sondern schon im September, am 18. September, weil ihnen das offensichtlich für einen Schuljahrsbeginn günstiger schien, aber er wird dort sehr verehrt.
Wie kam es denn, dass die Jesuiten in Wien hier diese Kapelle betreuen? Sie sind in der Nachfolge von einigen dieser Kustodien.
Diese Kapelle ist, wie gesagt, von dieser Frau Barbara Koller gestiftet und neu gestaltet worden. Es ist von ihr auch testamentarisch festgelegt worden, dass hier stets eine Kapelle bleiben soll. Nachdem der Stanislaus ja Jesuit geworden ist, war es nur einsichtig, dass hier Jesuiten das Sagen haben sollten, was hier an Spirituellem geschieht.
Seit wann betreuen Sie diese Kapelle?
Ich betreue sie jetzt schon fast 20 Jahre. Seit 2004 ist mir diese Aufgabe übergeben worden vom Provinzial.
Wer nun dieses Kleinod in der Wiener Innenstadt sehen möchte und hier auch Liturgie mitfeiern möchte, hat von 13. bis 20. November dafür die Gelegenheit, denn da wird eine spezielle Oktav begangen, Pater Michael Zacherl.
In dieser Oktav, 8 Tage, ist an den Wochentagen jeweils um 8 Uhr hier Heilige Messe, am Sonntag um 10 Uhr. Und im Übrigen ist an all diesen Tagen bis Mittag um 12 Uhr und dann nachmittags wieder von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Wir freuen uns schon, wenn viele die Stanislaus-Kapelle besuchen.
Für rund 20 bis 25 Menschen ist hier Platz.
Das ist besonders wichtig, wenn manche aufgrund von Vereinbarungen mit uns, zum Beispiel eine Tauffeier oder eine goldene Hochzeit oder so etwas feiern wollen. Aber da muss man darauf achten, dass die Kapelle groß genug ist. Mit 20, 25 Leuten ist sie voll besetzt.
Das heißt, die Stanislaus-Kostka-Kapelle ist auch unter dem Jahr liturgisch im Einsatz.
Auf Vereinbarung mit mir, mit uns Jesuiten, ist vieles möglich.
Da ist natürlich der Kontakt am leichtesten über die Jesuiten in Wien. Da bekommen Sie die Informationen unter www.jesuiten.at. Und diese Empfehlung sei ausgesprochen, in dieser Oktav vom 13. bis 20. November hierher zu kommen, in die Stanislaus-Kostka-Kapelle in der Kurrentgasse 2 in der Wiener Innenstadt. Und ich sage danke, Pater Michael Zacherl, dass Sie uns hier Einblick gegeben haben.
Ja, danke. Ich bin auch dankbar für dieses Interview. Hoffe, dass dadurch viele Menschen darauf kommen und sich auf den Weg machen, um dieses Kleinod hier wirklich kennenzulernen.